HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Es ist Sonntagmorgen und ich begrüße im Studio Benno Fürmann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich sehe gerade, Zeit hat keine Bedeutung für dich. Du bist urlos, ja? Am Handgelenk.
Ich komme auch gerne mal zu spät, ja. Aber nicht heute, weil ich habe einen Tross mit mir von Menschen.
Ja, du bist gar nicht alleine hier ins Studio gekommen. Was ist das alles? Security, dein Privatkoch?
Bodyguards primär. Die sehen zwar alle nicht so aus, aber die haben richtig was drauf, weil ich natürlich sehr, sehr beliebt bin. Ja, bei Groß und Klein und alle immer mit mir.
Ich dachte,
küssen
weil
wollen.
Ich gefährlich bin. Ach so.
Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu.
Wie lange ist das her, dass wir uns jetzt nicht gesehen haben? Du hast eben gesagt, 20 Jahre, ich rechne gerade nach, aber
ich glaube schon.
Waren es nicht 30? Nein, du bist noch so jung.
Du siehst eher nach 20 aus. Das ist ein Kompliment über Bande auf mich selber, weil ich würde ja mitaltern. Aber ich glaube, 20 Jahre müsste es schon sein.
Du hast einen neuen Film im Gepäck. Intrigo, Tod eines Autors. Wenn man an die Rolle des David denkt, ich glaube, der würde am Sonntagmorgen frühstücken, höchstens ein Latte Macchiato in seiner schönen Architektenwohnung.
Bitte nicht Architekt, weil ich finde mal, jeder, der so ein bisschen kulturbürgerlich unterwegs ist, ist in Deutschland dann im Fernsehen immer Architekt. Ich habe ganz viele Drehbücher gelesen. Rainer, 42, Architekt. Insofern ist das kein Architekt, sondern ein Übersetzer.
Er selber ist ein Übersetzer, aber er ist ja in einer Architektenwohnung, die so schön gestylt ist. Und da würde ich ihn sehen mit einem Latte Macchiato, den dieser David eher frühstückt.
Auf jeden Fall spartanisch. Rotwein wäre, finde ich, noch ein wichtiges Detail.
Was frühstückst du denn gerne?
Für mich ist ein luxuriöser Morgen, wenn ich erstmal anderthalb Stunden lese und grünen Tee trinke. Vielleicht habe ich sogar vorher meditiert an einem richtig guten Tag. Und dann kommt der Hunger so allmählich. Und dann bin ich klassisch deutsch. Vollkornbrot, schöne Stulle, Butter und dann was drauflegen. Und was Frisches will ich dazu.
Und wenn du jetzt mit deinem Trost am Bodyguards hier bist, weil dich ja alle küssen wollen, wie du uns gerade hast wissen lassen, frühstückst du dann im Hotel unten im Frühstücksraum oder bist du derjenige, der es eher aufs Zimmer bestellt?
Aufs Zimmer gerne.
Also bist du morgens eher lieber allein, was das Frühstücken angeht.
Ja, ich brauche so eine Weile, um in den Tag zu kommen. Wobei, wenn ich drehe, ist es ganz anders, weil mir ist der Schlaf dann wahrscheinlich noch wichtiger, als alleine zu frühstücken. Wenn ich um 6 Uhr abgeholt werde, stelle ich mir den Wecker auf 10 vor 6.
Und was?
Ja,
so knapp?
Ich mache dann Katzenwäsche und hüpfe dann ins Auto und fahre an den Drehort. Und da bin ich dann allmählich bei mir angekommen und würde frühstücken. Aber wenn ich den Luxus habe, dann bin ich gerne alleine und wach erstmal auf und trinke Tee, bis ich dann anfange zu essen.
Will man sich deine Filmografie anschaut, dann bist du einfach viel unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte du nicht zu Hause in deiner Heimatstadt in Berlin jetzt verbringst. Gibt es ein typisches Sonntagsritual für dich?
Eigentlich genau das, worüber wir die letzten 5 Minuten gesprochen
das
haben.
Das ist es dann.
Das ist Luxus, ja.
Magst du Sonntage? Diese leichte Verlangsamung?
Genau, das ist so ein bisschen wie in der Nacht. Ich bin auch gerne in der Nacht unterwegs, so oder so. Und obwohl ich, glaube ich, eher ein Tagmensch bin, der es nicht mag, dann im Morgengrauen erst schlafen zu gehen, fand ich früher beim Feiern schon nicht so toll, ist aber natürlich sehr, sehr oft passiert, mag ich die Nacht dadurch, dass da eine andere Konzentration herrscht. Dadurch, dass du so ein Gefühl hast, mit deinen Gedanken so ein bisschen mehr Ruhe, mehr Platz, mehr Raum zu haben, weil das um dich herum ruhiger ist und eine andere Geschwindigkeit hat. Und das ist der Sonntag auch. Sonntage können allerdings auch natürlich sehr, sehr furchtbar sein, wenn du dich gerade getrennt hast und alleine in den berühmten Latte Macchiato, der bei mir zu Hause nicht sehr rührst, in einem Café und zu Hause dann in deinen Tee guckst, kann ein Sonntag auch wahnsinnig zäh wie Kaugummi sein und wirklich im klassischen Sinne entsättigt, langweilig, einsam.
Einsam. Also das heißt, die Einsamkeit ist weniger überspielbar an Sonntagen?
Glaube ja. Der Sonntag wirft dich auf dich selbst oder deine Familie zurück. Und wenn du die Familie, gerade ein Zweierverbund oder die größere Familie, wenn du da keine Teilhabe hast, dann bist du sehr auf dich selbst zurückgeworfen. Und wie immer im Leben muss man das aushalten können. Das macht mir Spaß, mit mir selber Zeit zu verbringen, weil ich weiß, da gibt es ein Netz an Menschen, was sich freut, wenn ich wieder zu denen stoße. Wenn ich das nicht hätte, also komplette Einsamkeit, dann ist es mit dem romantischen Alleinsein so eine Sache, dann was man sich dann temporär aussucht.
Ob es freiwillig ist oder unfreiwillig, das macht dann den Unterschied aus. Ich gebe dir am Ende der Sendung meine Nummer, wenn du magst. Und falls du an eine Welle kommst, dann frühstückst du mit uns. Wir reden aber viel am Morgen. Es ist Sonntagmorgen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Und unser Gast heute ist Benno Fürmann hier im HR3-Studio. Und gleich reden wir über den neuen Film Intrigo, Tod eines Autors. Unser Gast an diesem Sonntag ist Benno Fürmann. Alles gut hier im Studio? Fühlst du dich wohl im Sonntagstalk? Kann ich dir noch irgendwas anbieten? Du sitzt da vor einem kargen, stillen Glas Wasser.
Ja, hier ist so eine konzentrierte Ruhe. Ich bin irgendwie wie in so einem 70er-Jahre-Raumschiff, schallisoliert. Das Wasser passt irgendwie auch von der Farbe, so ein bisschen farblos. Aber ich schaue dich an und sehe vor dir das Plakat, in Miniaturform. Wie findest du das denn eigentlich, ja, das Filmplakat?
Ja, es ist dieses Farbe, bisschen wie Tinte in Wasser.
Tinte ist die Idee. Tinte. Ich habe im ersten Moment an Rauch gedacht. Ich finde es schön, dass du es als Tinte wahrnimmst.
Es ist sehr künstlerisch. Es ist ja auch ein künstlerischer Film. Intrigo, Tod eines Autors. Es ist ein vielschichtiger Film, der uns auf ganz unterschiedliche Fährten und Ebenen bringt als Zuschauer. Es gibt den Erzähler. Es geht um den Übersetzer David, gespielt von dir, lieber Benno Fürmann, der seine Trennungsgeschichte oder die Trennungsgeschichte seiner Frau aufgeschrieben hat und in einem Buch verarbeiten will. Und dann flattert ihm die Übersetzung eines Buches auf dem Tisch, in dem es dann doch auch Parallelen gibt zu seiner eigenen Geschichte. Du runzelst schon die Stirn bis hierhin.
Ja, weil ich würde es ein bisschen anders erzählen. Nee, okay. Alles korrekt. Aber dem voraus geht ja die andere Erzählebene. Wir fangen an mit einem Mann, der an einer einsamen mediterranen Küste zu einem Leuchtturm läuft. Mhm. Dort erwartet ihn ein älterer Mann, gespielt von Ben Kingsley. Der andere Mann bin ich.
Sag's noch mal langsam. Ben Kingsley.
Sir Ben Kingsley. Sir Ben Kingsley als Mr. Henderson, so wie er heißt, begrüßt mich, diesen jüngeren Mann, und sagt, Henry, meine Agentin hat mir erzählt, dass Sie kommen würden. Sie wollen wissen, wie man Autor wird? Und ich so, nein, ich wollte nicht wissen, wie man Autor wird. Ich wollte wissen, wie Sie meinen Roman finden, ob die Geschichte gut ist, ob Sie finden, dass sie hält, spannend, subversiv genug. Sie wollen mir jetzt Ihre ganze Geschichte vorlesen. Nur kleine Stücke, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen. Dann bietet er Ihnen einen Drink an, Kaffee. Sie setzen sich auf diese...
auf diese sehr, sehr schöne Terrasse.
Ja, auf diese sehr, sehr schöne Terrasse und schauen auf dieses sehr, sehr schöne blaue Meer. Und ich fange an, ihm die Geschichte vorzulesen von David. Und jetzt sind wir bei dem, was du gerade erzählt hast.
Genau. Erst. Und die Geschichte von...
Und es ist wichtig, dass man diese Ebenen voneinander trennt. Weil du hast diese zwei Ebenen. Du bist dann in der Geschichte, die ich erzähle. David fährt mit seiner Frau durch eine Alpenregion. Offensichtlich auf dem Weg in Urlaub. Er macht Smalltalk. Genau, sagt, da soll sie gleich einen tollen Gasthof geben, Edelweiß. Ich frage mich, wie viele Gasthöfe Edelweiß heißen müssen. Tausende sein. Und sie so, David, ich werde dich verlassen. Und ich krieg ein Kind von einem anderen.
In diesem auch geschlossenen Raum des Autos, wo ja Flucht schwer möglich ist.
Genau, was immer
da
so eine
finde ich, reagiert er erstaunlich. Würde mir das jemand auf der Fahrt in die Ferien so sagen, ich kenne es nur aus der anderen Sicht, also aus der Sicht der Frau, dass ich es auf dem Weg in die Ferien mal jemandem gesagt habe. Aber da reagiert der David noch relativ ruhig, ne?
Du hast es auf dem Weg in die Ferien jemandem gesagt? Also eigentlich haben wir dich verfilmt. The Story of Bärbel Schäfer,
ohne Schwangerschaft, ohne Schwangerschaft damals.
Aber, oh wow.
Nee, aber,
warum fährst du dann in Urlaub? Das ist genau die Frage. Das,
genau,
was ich
David.
Als David genau ungläubig sage, ich finde, er reagiert auf eine Art und Weise, die ich absolut nachvollziehbar finde, weil er fast lachen muss und sagt, warum fahren wir dann...
Nee, es sickert so langsam in sein
so wie mit
in
großen,
sein System.
Genau, so wie mit großen Informationen, die du heulst ja in der Regel nicht sofort, wenn du hörst, dein Vater, deine Mutter, Autounfall und so weiter. Bei wirklich großen Infos hast du erstmal einen Moment der Fassungslosigkeit in der Regel. Mhm. Natürlich gibt es da Ausnahmen von der Regel und so ist es auch bei ihm, dass er es erstmal zur Kenntnis nimmt, aber auch aufgerufen ist, wie in einer Zweisamkeit man oft aufgerufen ist, zu differenzieren, wann muss ich denn was ernst nehmen und wann muss ich denn was vom einen Ohr rein und zum anderen raus. Weil wenn wir
das
alles
stimmt,
in einer Beziehung die ganze Zeit ernst nehmen, dann können wir uns gleich entschließen.
Nee, dann kennen wir uns ja
natürlich
jeden zweiten Tag.
Und insofern ist es diese, hat sie das gerade gesagt, okay, ich nehme das jetzt mal zur Kenntnis und dann kommen wir mal an und dann
und
machen wir mal ein kleines Mittagsschläfchen.
Und bei Wanderungen dann durch die Landschaft, er greift es dann ja immer wieder auf, dann kommt die Information, sie ist schwanger, wer ist eigentlich der andere. Also nach dieser ersten Information bist du ja in der Rolle des David, der Fragenden.
Ja. Und dann bin ich auch der mit ihr Schlafende, der auf, wie ich finde, nicht besonders erotische Art, also war mir nicht...
Da muss man aber genau richtig hingucken, ob sie auch unter dir liegt. Ja, man sieht ja deinen wunderbar muskulösen Rücken und zwischendurch denkt man, du vögelst nur die Bettdecke.
Ja, am Ende des Tages ist das auch metaphorisch das, was passiert ist. Weil sie ist natürlich nicht da, sie ist schon längst weg, aber er versucht sie mit seinen Lendenstößen zurückzuholen.
Ja. Sie macht
ist nur ein kleiner Teil im Film für die Leute, die keine Sex sehen mögen. Bitte seien sie nicht abgeschreckt.
Das halten die HR3-Hörer aus. Ja, unsere HR3-Hörer haben noch
Sex. Wir haben einen harten Kern.
So, sie sagt dann, das war jetzt aber das letzte Mal. Es geht dann weiter mit der Beziehung und gleich auch weiter mit Benno Fürmann an diesem Sonntag beim HR3-Sonntagstalk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Auf dem Weg in den Urlaub. Sollen wir da nochmal drüber reden? Das finde ich faszinierend. Warum fährt man dann? Kam das in dem Moment?
Fragt mich Benno Fürmann hier im HR3-Sonntagstalk. Nee, das hat sich vorher schon angebahnt. Eigentlich hätte ich vorher schon Schluss machen sollen, aber der Urlaub war gebucht.
Aber du hast es dann nicht mehr ausgehalten?
Ich habe es dann nicht mehr ausgehalten.
Wie viele Tage in den Urlaub warst?
Urlaub ist doch auch eine Phase, wo du wirklich dann auch Zeit miteinander hast, wo es eben wenig Ablenkung gibt. Und es war aber vorher eigentlich schon klar. Es war mein Fehler, es vorher nicht zu sagen.
Okay.
Hier ist der HR3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute an diesem Sonntag ist Benno Fürmann. Sein neuer Film heißt Intrigo, Tod eines Autors. Ein Drehtag mit Ben Kingsley. Das ist ein Geschenk für dich als Schauspieler?
Total. Also das Drehbuch, als ich das gelesen habe, auf das Ende kommst du ja nicht. Mit dem Wissen, was ich dann am Ende...
Verraten wir auch nicht jetzt hier. Wir wollen ja, dass man sich das auch schön im Kino anguckt.
Und als ich das am Ende dann wirklich durchdrungen hatte, gedanklich, habe ich gleich nochmal gelesen und meine Agentin angerufen.
Meinen die mich?
Ja, so, wo ist der Haken? Ich habe gehört, Ben Kingsley spielt die andere Hauptrolle. Das Ding ist finanziert. Wann kann ich den Regisseur treffen? Und dann kam Daniel Alfredson nach Berlin geflogen. Wir waren Mittagessen. Und als ich meine Agentur angerufen habe, um denen zu sagen, wie toll das Treffen war, haben die gesagt, das haben wir schon gehört.
Mhm. Insofern Wahnsinn. Kneifst du dich dann? Oder bleibst du so ruhig? Oder gibt es dann auch mal Momente, wo du...
Nein, es ist eine bebende Freude war das, weil ich liebe das, was ich mache, wie die meisten von uns hoffentlich oder viele von uns, und da gibt's natürlich Alltag und zwischendurch gibt's Geschenke und das war ein Riesengeschenk.
Ja,
mit einer ganz großen Schleife. Bist und das hat sich auch durchgezogen. Das war dann nicht so, manchmal kündigen sich ja Sachen an, die dann, wenn du die Schleife öffnest, nicht ganz so toll sind, wie sie erstmal wirken.
Da muss man so tun, als wenn man sich freut.
Genau. Und heute ist das Handy noch die ganze Zeit dabei. Du wirst fotografiert, während du ganz, ganz Laienschauspieltruppe Poppelsdorf-mäßig deine Freude versuchst zu zeigen.
Und Ben Kingsley ist der
Sir Ben Kingsley.
Entschuldigung, das ist ihm wichtig.
Ja, ja, ich habe zum Produzenten gesagt.
Gut, zum Sir geschlagen zu werden, ist natürlich auch eine Auszeichnung.
Ja, ich bin auf andere Weise geschlagen worden, nie zum Sir. Da hat er die schönere Variante abbekommen. Natürlich ist es eine Auszeichnung, aber ich fand es etwas seltsam, als wir in Serbien gedreht haben, in Belgrad, und mit Ben Kingsley kam dann die Woche, und dann habe ich zum amerikanischen Produzenten gesagt, you don't really call him Sir Ben Kingsley, do you? Er so, I guess so.
And you better do the same.
Or SBK. Ich so, SBK? Ernsthaft? Und das habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass beim Dreh das so gehandhabt wird. Ich bin großer Fan davon, Lebensentwürfe von anderen Menschen zu respektieren. Mhm. Gerade bei einem Menschen mit solchen Meriten, der oberhalb der 70 ist, rede ich ihn natürlich so an, wie er das möchte. Hab dann zwischendurch, merke ich aber subversiv so ein bisschen aus der Ecke, aus der ich komme, Berlin-Kreuzberg, dass ich das nicht so ganz durchziehen konnte. Also ich habe dann ab
du
und zu...
Du hattest auch Schwächen, wie ich jetzt hinzwischen.
Ich musste dann Ben sagen. Also ich konnte das Sir Ben nicht die ganze Zeit durchziehen, war aber dann gleichzeitig auch gespannt, wie er reagiert. Mhm. Und weil Leute erzählt haben, er flippt dann komplett aus und so weiter, dem ist nicht so.
Ach komm, hast du es nicht mal provoziert?
Das habe ich ja gerade gesagt. Ich habe damit ein bisschen rumgefummelt, aber jetzt auch nicht so, dass ich ihn unbedingt testen wollte, weil die Arbeit stand ja im Vordergrund. Mhm. Und Sir Ben Kingsley kommt sehr als Sir Ben Kingsley rein. Mhm. Insofern hat diese statueske Haltung von ihm für die Rolle, genau, total. Und ich wollte.
Aber es klingt ein bisschen so, als wäre es in der Rolle, aber auch außerhalb.
Ich habe ihn außerhalb ja gar nicht kennengelernt, weil ich das nicht wollte. Und er wollte das, weiß nicht, ob er es wollte, glaube ich auch nicht. Letztendlich kann ich überhaupt nicht sagen, wie Sir Ben Kingsley ist, weil wir miteinander geplaudert haben zwischen den Takes,
aber
wie man das so
ich
macht.
Ich würde jetzt, weil man geht abends mal zusammen essen oder.
Ich erklär's dir doch gerne. Ich sag's dir. Die Rollen haben das nicht hergegeben. Du hast den Film gesehen.
Ja.
Sollten die zwei miteinander privaten Bier trinken?
Nein, natürlich nicht. Aber
weil es die Rollen nicht hergeben.
Dann kann man das nicht mehr trennen am nächsten Tag. Also du bist dann auch in der Rolle in der Woche.
Es hilft mir, wenn wir miteinander, du und ich, ein Paar spielen würden. Und du würdest mich, was ja anscheinend auch ein Hobby von dir ist, am Anfang des Urlaubs verlassen. Ja? Dann würde
Darf ich das nur noch mal klarstellen?
Dann würde ich dich...
Einmal ist noch kein Hobby.
Dann würde ich dich...
Einmal.
Gerne. Es waren zweimal.
Ja, es kommt jetzt.
Hört. Ich erkenne ein Muster.
Bucht keinen Urlaub mit mir.
Plane ich nicht. Aber ich würde zum Beispiel planen, dich zum Essen einzuladen, wenn wir miteinander eine Beziehung spielen würden. Du und ich.
Ja.
Weil es uns dann erleichtern würde, als Schauspieler, die sich noch nicht so gut kennen, das Eis zu brechen, miteinander ein bisschen vertraut zu werden, bevor wir dann miteinander vor die Kamera treten und eine jahrelange Beziehung zu spielen.
Aber das kann ja auch ein Hindernis sein. Angenommen, du würdest dann mit der Schauspielerin essen gehen und du stellst an diesem Abend fest, sie ist dir unsympathisch. Das würde doch deine Arbeit für die kommenden Drehtage dann eher erschweren, oder?
Eventuell, aber eventuell auch nicht, weil unsympathische oder latente wenn ich wirklich jemanden nicht mag, überträgt sich das oft auch als sexuelle Spannung. Das ist ganz interessant, weil es eine Reibung hat und Reibung ist immer gut. Mit Kingsley war es jetzt aber so, dass wir uns belauern, dass du ganz schnell als Zuschauer mitkriegst, da ist ja irgendwie was anderes im Raum.
Ja, die Spannung war ja spürbar.
Genau. Und insofern wäre alles, was uns zu Kumpeln machen würde, fehl am Platze gewesen. Insofern haben wir geprobt. Die Kamera hat sich daraufhin eingerichtet. Es wurde ausgeleuchtet. Dann haben wir uns in unsere Garderoben zurückgezogen und haben uns eigentlich zur Aufnahme exklusiv vor der Kamera dann wieder getroffen. Und das war toll.
Unser Gast heute ist Benno Fürmann, der Schauspieler, und Intrigo, Tod eines Autors, heißt das Buch von Harker Nesser, das jetzt verfilmt wurde und in dem Benno Fürmann eine Hauptrolle mitspielt, zusammen mit Sir Ben Kingsley. Das Buch und der Film, Benno, haben ja mehrere Erzählebenen. Die sind ziemlich komplex, die sind ineinander verwoben. Das ist kein Film, den man einfach so nebenbei guckt. Was ist denn für dich der essentiellste Teil, so würde ich es mal sagen, von Intrigo?
Für mich ist es in erster Linie, glaube ich, auch eine Geschichte von einer Menschwerdung jedes Einzelnen, die geprägt ist von jedem einzelnen Schritt, den wir tun. Und da kriegen
und unseren Beziehungen eben auch, in die wir treten, die uns prägen, verändern.
Die ersten Spiegel, die wir haben, die wichtigsten Spiegel sind natürlich unsere Eltern. Und dann spiegeln wir in der Regel gerne das, was wir mit unseren Eltern erlebt haben, übertragen wir auf die Beziehung und kriegen da gerne die Bestätigung für das, was mit uns nicht stimmt oder das, was wir kompensieren und reagieren teilweise auf eine Art, die mit dem Gegenüber nicht unbedingt etwas zu tun hat, sondern das
der
Gegenüber...
Der aber darauf reagiert,
klar,
mit seiner eigenen Geschichte.
So ist
dann
ganz
wieder,
genau. Also ist die einzige Wahrheit, die stimmt, finde ich, ist, das Leben ist kompliziert. Und wir laufen mit unseren Prägungen in der Regel als verwundete Tiere durchs Leben, ohne jetzt zu groß werden zu wollen.
Nee, aber diese unsichtbaren Narben, hast du schon recht, die haben wir im Gepäck, die nehmen wir mit, die nehmen wir auch mit in neue Beziehungen. Wenn man deine Biografie liest, dann ist es jetzt auch kein Geheimnis, dass du deine Eltern früh verloren hast, also vor deiner in der Pubertät ist dann dein zweiter Elternteil verstorben, der andere, als du 7 warst. Welche Spiegel bleiben von deinem Vater, von deiner Mutter, wenn du von Spiegeln sprichst? Gibt es noch Erinnerungsbilder, die du abrufen kannst?
Ja, die gibt's. Die halte ich auch fest, weil die natürlich nicht...
Kostbare.
Wahnsinnig kostbar. Und die drohen natürlich auch, sich zu verflüchtigen, wie alles in der Vergangenheit dann eher konturloser wird und wabernder, als dass du es noch konkret bildhaft vor dir hast. Und das Schwierige in meiner Familie war, dass ich sehr früh allein gelassen wurde und das mich natürlich geprägt hat und dass ich auf der anderen Seite mit meinem Vater, also das war jetzt meine Mutter und mein Vater ist dann auch früh gegangen, aber bei meiner Mutter war ich 7, bei meinem Vater war ich 15 und mein Vater ist mitten in der Pubertät gegangen und das ist diese Ungerechtigkeit, das Leben, keiner hat uns Gerechtigkeit versprochen, aber es ist dann doch eine gewisse Ohnmacht dem Leben gegenüber, weil er in einer Zeit gegangen ist, wo wir uns so gestritten haben, wie das jeder anständige Pubertierende machen muss. Das ist ja ganz, ganz wichtig.
So als Lösungsprozess.
So wie es für meine Tochter gerade wichtig ist, mich uncool zu finden zwischendurch, so war das natürlich bei uns nicht anders. Und diese Konflikte, die nicht ausgetragen wurden, war ein unglücklicher Begleitumstand von meiner individuellen Mannwerden.
Du bist jetzt selbst Vater. Was bist du für ein Vater?
Ich hoffe, dass ich ein fairer Vater bin, glaube ich auch.
16 ist deine Tochter,
also. Die 16, genau. Ich kann aufs Gas treten, ich kann aber auch vom Gas runtergehen. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich ein fehlbarer Vater bin und das auch sein darf und dass ich das dann auch zugeben muss meiner Tochter gegenüber und nicht kindisch männlich auf mein Recht beharre. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin mit Fehltritten hier und da, hoffentlich kleinerer Natur. Und wir haben ein sehr, sehr gesundes Verhältnis. Mhm. Wir sind getrennt, die Mutter und ich. Warum sollte ich anders sein wollen als der bundesrepublikanische Durchschnitt?
Hast du dich in irgendwas überrascht beim Vatersein? Also man lernt sich ja auch erst kennen, wenn man dann Kinder hat, nochmal selbst in dieser neuen Rolle.
Total.
Gibt es da etwas, wo du sagst, ach, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich diese Seite habe?
Die Autorität. Also die Mutter und ich dachten eigentlich, dass sie die Strenge wird und ich der Spaßvater. Und zwischendurch war das komplett konträr, weil da natürlich meine Erziehung und mein Vater. Und mein Vater hatte eine ganz klare Idee, wie Sachen zu laufen haben. Der war im klassischen Sinne ein sehr maskulines Gegenüber, was Ansagen gemacht hat. Und nach denen musste sich gerichtet werden. Da war noch ganz viel anderes, das ist ja eh klar. Aber das,
und wo bist du streng bei welchen Themen? Ich habe auch zwei Jungs. Einer kommt in die Pubertät, einer ist schon drin. Also welche Themen sind dir wichtig?
Das hat sich halt verändert.
Oder verändert sich das?
Ist das hat sich total verändert. Also als die Pubertät kam, war das ja dann, da hatten wir Riesenstreit, meine Tochter und ich, wo ich dachte, das geht so nicht weiter, die ist erst 14. Es war sehr gesundend für das Verhältnis von meinem Vater und mir, weil ich gemerkt habe, wie anstrengend das ist als Vater, wenn du versuchst, ein cooler Vater zu sein und deinem Kind in die Augen schaust, was dich anguckt, als wärst du der letzte Vollidiot. Das ist wahnsinnig
den Blick
schwierig.
Den muss man aushalten, den kennen alle nicht,
da die Hand nicht
Kinder
durch den Raum segeln zu lassen. Da hast du und jetzt guckst du nicht mehr so.
Ja, die gehen auch direkt in unsere Wunden ran, das muss man sagen. Die sind schon da sehr,
so,
sehr
und genau. Das ist total gesund für, ich weiß nicht, wie es dir geht, für unser Verhältnis. Bei mir war es total gesund und meinem Vater gegenüber, weil du das einfach gespiegelt bekommst aus der anderen Warte. Und
allerdings,
da fängt an. Und dann habe ich viel Literatur gelesen, die Dänen, Jül und so, weil du in der Pubertät natürlich merken musst, dass du vom Gas geben musst und dass du den Freiraum oder den Raum, den du ganz klar vorgeben musstest, damit dein Kind einen stabilen Rahmen hat, in dem sie sich bewegen kann, so langsam ihr übergibst und lockerst. So. Und da irgendwie, weiß ich nicht, das war, wir streiten uns weniger als mit 14. Und mit 14 hatte ich wirklich Angst, weil 4 Jahre können wahnsinnig lange sein.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Mir gegenüber sitzt Benno Fürmann. Ich bin Bärbel Schäfer. Ich freue mich, dass Sie uns begleiten bei unserem Gespräch heute. Wir reden unter anderem über deinen neuen Film Intrigo, Tod eines Autors mit Sir Ben Kingsley.
So ist es und so soll es auch sein.
Jetzt habe ich es endlich mal gelernt. Eine Literaturverfilmung nach H.K. Nesser. Was liegt denn bei dir auf dem Schreibtisch? Drehbücher oder was liest du?
Am Schreibtisch lese ich gar nicht. Liest du am Schreibtisch?
Habe ich Schreibtisch gesagt? Nachttisch?
Nachttisch auch nicht. Liest
du im Bett? Hast du einen Lesecouch?
Ich habe wirklich einen Lesesessel.
Echt? Klingt so nach älterem Herrn mit so einer...
Bin ich ja auch. Ja. Du guckst mich einfach nur von vorne an. Liebe ich sehr, meine Ecke. Gerade habe ich beendet Vernon Subutex von Valérie Despentes. Virginie heißt sie, glaube ich, nicht Valérie. Wie auch immer. Ich lese ganz gerne ein Sachbuch und Prosa.
Liest du Bücher parallel oder wenn du ein...
Sachbuch und Prosa, aber nie Prosa parallel, weil das würde mich verwirren.
Plus Drehbücher.
Manchmal kommt die Literatur zu kurz. was okay ist, wenn du gute Drehbücher liest, was total nervt.
Kennst du die Sehnsucht dann wieder nach Literatur?
Ja. Ich kenne auch, wenn ich Literatur lese, die Sehnsucht nach einem guten Drehbuch, weil es das ist, was ich mache. Aber es ist natürlich immer wieder toll, dann gerade nach einer nicht so tollen Drehbucherfahrung in wirklich
Kunst abzugleiten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei dir noch passiert, dass dir miese Drehbücher angeboten werden. Wer macht denn da die Auswahl?
Ich möchte keine Auswahl.
Mhm. Also
die Ansage
alles,
meiner Agentur ist, dass ich alles
sehen will. Ja. Okay. Und wer entscheidet dann?
Finanzielles Volumen oder ob Studium oder nicht oder ob der Regisseur schon gedreht hat oder nicht. Ich will alles lesen.
Okay. Um dann zu entscheiden, ja, nein, ja, nein.
Es gibt ganz verschiedene Gründe, einen Film zu machen.
Aber wenn es ein schlechter wäre, wenn du sagst, ein schlechtes Drehbuch, dann gibt es noch die Hoffnung, daraus kann auch ein guter Film werden. Oder weiß man dann ist die Miete erstmal bezahlt.
Ich bin nicht frei von Kompromissen.
Mhm.
Ich bin allerdings in der glücklichen Lage, nicht jeden Kompromiss mitmachen zu müssen. Aber natürlich habe ich
Seit wann bist du in der Lage? Das ist halt ja ein unglaublich entspannendes Moment, auch sagen zu können,
Jetzt
muss ich es nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, wenn man jünger ist und anfängt und rein will,
dann machst du alles.
Dann machst du halt vieles und dann kannst du ja auch Fehler machen. Du sagst dann was zu, was dir vielleicht später zum Verhängnis wird.
Ja, und dann kannst du dir irgendwann deine Projekte aussuchen. Mir war immer wichtig, dass ich dann nicht nur karrierespezifisch entscheide, sondern meinen Bauch auch wichtig ist. Also ich habe ja dann nicht nur Erfolge, sondern Filme gemacht, die komplett untergegangen sind, die mir aber wichtig waren zu der Zeit.
Bubi-Scholz-Story ist aber nicht untergegangen.
Bubi-Scholz ist nicht untergegangen, aber dafür, dass dieser Film so gefeiert war, Kritiker haben sich überschlagen. Ich habe meinen ersten Preis bekommen. Das war, glaube ich, der Deutsche Fernsehpreis, beste Hauptrolle. Und im anderen Programm haben aber, glaube ich, trotzdem mehr Leute Traumschiff geguckt. Muss man auch mitleben.
Gibt's Bücher, die du gar nicht magst?
Literatur, Drehbücher.
Literatur?
Krimi ist gar nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Also ich habe in der Jugend dann so Patricia Highsmith gerne gelesen und habe dann aber ab und zu ein Krimi in die Hand genommen, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Frau in einem gekachelten Raum gefesselt und der Mörder flitzt draußen rum und die Uhr tickt, wo ich denke, ich habe andere Probleme, es interessiert mich nicht. Warum soll ich von einer Frau im gekachelten Raum gerade lesen? Der Sonntag ist so schön, ich will was Großes lesen. Mir war in meiner Jugend Hermann Hesse unheimlich wichtig gewesen, als begleitendes Erziehungsmodell, wenn du so willst. Irgendwie, es war ein Raum, in dem ich mich unheimlich verstanden gefühlt habe. Und später kamen dann so die Klassiker dazu, Dostojewski, Tolstoi und so weiter. Und Lesen war immer wichtig, also in meiner Familie allgemein sehr groß geschrieben.
Wir haben dich heute hier als Gast und dieser Film, über den wir eben auch sprechen, Intrigo, Tod eines Autors, hat sehr viele stille Momente. Viele der Figuren strahlen diese Einsamkeit aus und diese Zurückgezogenheit. Kannst du das gut alleine sein?
Ja. Ist mir auch wichtig.
Weil man hat ja das Gefühl, viele können das gar nicht mehr aushalten und brauchen dann schnell eine Ablenkung. Ständig läuft Musik, das Handy ist dabei.
Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass jeder von uns im Schnitt das Handy 400 Mal pro Tag in die Hand nimmt. Und das ist Wahnsinn. Und wenn du drüber nachdenkst, erstmal denkst du nein und dann denkst du, wie oft waren es heute schon?
Hast du mal gezählt?
Ich habe nicht gezählt, aber ich habe über eine Etappe gezählt. Aha. Und allein heute waren es bestimmt 10, 15 Mal.
Aber viele gucken ja auch, weil sie dann einfach nicht mehr wissen, wie früher, wenn sie vielleicht geraucht haben, jetzt wo soll ich hin mit meinen Händen? Also an der Ampel, Fahrradfahrer halten, anholen, das Handy raus. Genau. Autofahrer schauen an Ampeln aufs Handy. Also
und du musst, das ist interessant, was es psychologisch mit uns macht, weil du kannst natürlich jederzeit in einen anderen Raum. Wir stehen uns gegenüber. Früher musste man das aushalten und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen.
Genau.
Jetzt kann sich jeder jeden Moment entziehen. Und in diese andere Welt abdriften. Und das finde ich gefährlich und das finde ich gilt es auch zu beobachten. Bei meiner Tochter habe ich das zum Beispiel, weil du mich vorhin gefragt hast, wo bin ich streng? Bei sowas war ich streng. Da habe ich gesagt, das Handy kommt ab 7 Uhr abends, habe ich glaube ich verfügt, in die Küche und wird da aufgeladen und ist nicht mehr in deinem Zimmer.
Sehr gut.
Dann wurde sie 15.
Die Regeln teile ich.
Und dann wurde sie 15 und dann habe ich ihr das Handy dann auch überlassen und gesagt, aber geh weise damit um. Ich kann ihr Literatur anbieten, ich kann ihr Gespräche anbieten, ich kann ihr Spiele anbieten, aber es ist natürlich mittlerweile ihre Entscheidung, inwieweit sie in diese Welt oder in die echte Welt driften möchte. Das ist ja auch bei aller Verteufelung jetzt, ist ja auch großartig, dass du mit der ganzen Welt Kontakt halten kannst, dass du auf Knopfdruck dir eine Reise organisieren kannst und sonst was. Also ich liebe das Gerät ja auch für das, was es kann. Bloß es ist eine wahnsinnige Verführung und so wie alle Verführungen es an sich haben, gilt es bewusst mit denen
damit
umzugehen.
Damit dann umzugehen. Aber wenn man nochmal schaut auf deine Social Media Accounts, ich glaube Instagram hast du gar nicht, Facebook schläft seit 2015, müssen wir gleich nochmal drüber reden.
Yeah.
Benno Fürmann, heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Wie ist das eigentlich mit Benno Fürmann und seinen Social-Media-Accounts? Das müssen wir ja noch mal kurz besprechen hier bei hr3. Wenn man sich viele Kollegen anguckt, es kommt ein neuer Film, dann gibt es ja bei Instagram, bei Facebook, ich glaube im 5-Minuten-Takt ja, schon neue Posts zur Promotour oder zu Filmszenen. Du hast dich davon verabschiedet ein bisschen.
Na, um sich verabschieden zu können, muss man erstmal Hallo gesagt haben.
Ah, okay, du bist gar nicht eingestiegen.
Nicht wirklich. Nee, es interessiert mich nicht. Bewusst.
Warum?
Also diese Computerwelt kam allgemein relativ spät zu mir. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht, also ich bin, wenn im klassischen Sinne, so mechanikaffin gewesen, so als Junge. Aber als mein Cousin dann seinen ersten Computer hatte, Amiga, fand ich das nur geil zum Raumschiffe abballern. Das hat mir Spaß gemacht, wie ein Blöder da irgendwie auf die Maus zu hacken. Und das war eigentlich darauf reduziert. Und dann habe ich irgendwann, als das dann so losging mit man textet nicht mehr, sondern man schickt E-Mails, habe ich mir natürlich einen Computer besorgt, aber der ist rein für den Schriftverkehr und für Informationssuche letztendlich geblieben und als Textverarbeitungsinstrument. Ich habe keinerlei Interesse.
Also du verlierst dich nicht im Netz, du bist nicht derjenige, der anfängt zu surfen und dann drei Stunden später
mach ich auch mal, aber nö, das ist bei mir ganz reduziert. Mhm. Klar, wenn ich eine Reise plane, ich will in die Atacama-Wüste, ich will gucken, wo finde ich einen Reiseführer, was sind die Temperaturen dann, in welcher Zeit hast du in Asien Monsun, pipapo, es gibt nichts Tolleres, aber das ist für mich dann ein rein faktisches
Suchbegriffsgerät. Aber dein Account, dein Benno Fürmann-Account jetzt, wo ich...
Den habe ich gar nicht.
Ich sehe, wie du deine Rückenmuskeln trainierst oder...
Du stehst auf meine Rückenmuskeln
irgendwie,
ne?
Nein. Es gibt drei Redakteurinnen, die das immer wieder erwähnen. Nein, natürlich sind die nicht schlecht.
Okay.
Aber
auch nicht so geil.
Doch, sie sind schon sehr geil.
Du musst mir noch...
Das müssen wir gleich...
Geil.
Doch, die sind geil.
Okay. Doch. Ich denke mal drüber nach.
Anyway. Beste Rückenübung musst du uns gleich hier noch...
Ja, machen wir danach...
Nein, aber das bedienst du ja nicht. Andere würden dann als Beispiel.
Ich habe halt keine, guck mal, wir reden ja miteinander und ich finde, ich bin relativ offen. Wir haben über meine Mutter geredet, über meinen Vater, wir reden über meine Tochter, wir reden ausgiebig über den Film. Ich teile ja von mir mit. Mhm. Und da gibt's natürlich eine Grenze. Ich trenne natürlich zwischen der öffentlichen Person und zwischen dem, was ich dann darüber hinaus in meiner Küche mit wirklich engen Freunden verhandle. Und insofern ist es für mich eine Absurdität der Welt, permanent irgendwas von mir mitzuteilen. Ich habe nicht das Bedürfnis. Es interessiert mich nicht. Ich habe keinen Mehrwert. Ich habe einen Mehrwert davon, wenn ich Leuten erzähle, da ist ein Film, den habe ich gemacht, auf den finde ich stolz, und weil ich den wirklich toll finde und ich glaube, es könnte ein Mehrwert für sie sein, sich diesen Film anzusehen. So.
Aber viele zählen ja auf den Mehrwert von Social Media. Warum machen die das denn dann?
Das
oder
stimmt,
gehen ja auch, das ist dann eine persönliche Entscheidung, über Grenzen hinaus, was man erzählen will.
Weil du das nicht ohne das andere kriegst. Also wenn du sagst, du hast natürlich total recht, dass ich diesen Film explizit auf meinen Social Media Kanälen bewerbe, könnte. Das kann ich aber nur machen, wenn ich vorher das ganze andere mitspiele. Und da habe ich einfach nicht das Bedürfnis. Und insofern bist du mein Social-Media-Kanal. Finde ich charmanter. Ich gucke dir in die Augen und habe ein Gespräch. Anstatt irgendwie ins Netz zu tippen, dass ich gerade mir neue Schuhe gekauft habe und jetzt ein Latte Macchiato trinke. Finde
also
ich nicht
das,
cool.
Das eine geht dann ohne das andere nicht. Oder Grenzen verschieben sich.
Das eine geht oder das andere, ohne das andere nicht. Ich kriege nur den Amount von Followern, wenn ich sage, Leute, wann wird's denn endlich wieder Sommer und mich an einem Strand fotografiere. Und dann bin ich einen Tag später Eis essen und dann seid ihr alle live dabei, wie ich mir neue Schuhe kaufe und so weiter. Das finden viele Leute toll. Ich will es auch gar nicht dissen. Das kann ja jeder machen. Deshalb liebe ich ja die Welt, weil jeder von uns unterschiedlichste Lebensentwürfe
hat. Andere erstaunt, dass du das nicht machst?
Ja. Ich muss immer schmunzeln. Ich kriege natürlich dann auch regelmäßig, wenn ich irgendwas einspreche, wenn ich wie hier auf irgendwas aufmerksam mache, einen Clip zur Verbreitung bekomme. Herr Fürmann, das wäre ganz toll, wenn Sie die auf Ihren Social-Media-Kanälen teilen können. Kann ich halt nicht.
Geht leider nicht.
Ich hoffe, dass ich noch zu dieser Generation gehöre, die ohne diese ganze Instagrammerei wegkommt und trotzdem in Lohn und Brot sein darf. Aber ich glaube, für die neue Generation stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil das so standardmäßig dazugehört. Einfach, wenn du heute ein 22- oder 25-jähriger Schauspieler bist, das ist Standard. Da denkt man auch, glaube ich, gar nicht mehr so drüber nach wie ich. Ich konnte noch drüber nachdenken. Genauso
wie.
Ja,
du hast die Übergangsphase gehabt, ne?
Das haben so, und die Leute vor mir konnten vielleicht noch über Fernsehen nachdenken. Ich habe auch nicht mehr über Fernsehen nachgedacht. Das war halt einfach da und gehört dazu.
Hier ist HR3, der Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast ist Benno Fürmann. Und der neue Film kommt am 25. Oktober raus. Intrigo, Tod eines Autors. Wir haben dich ja schon gesehen bei Babylon Berlin. Volker Kutscher hat mit Der nasse Fisch die Grundlage geschrieben für diesen wahnsinnigen Hype. Das muss man ja sagen. Ja. Mittlerweile
ist es. Wurde noch nie so viel in der ARD-Mediathek in so kurzer Zeit abgerufen.
International. Ich glaube, jetzt in zig Länder verkauft.
80 oder 90 habe ich gehört.
Ja. Tom Tykwer von Boris und wer heißt der dritte?
Henrik Handlöchen, Henk Handlöchen.
Ja, haben Drehbuch und Regie gemacht und daraus ist eine richtig erfolgreiche Serie geworden. Ich kann mir vorstellen, Volker Kutscher schreibt schon weiter.
Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es noch gibt. Also da ist ja sozusagen das Regal schon bestückt.
Ja.
Ich habe jetzt 16. die Woche geprobt für den zweiten, der... Mhm. Wie heißt er? Der stille Tod, glaube ich. Und das ist die Vorlage für die nächste Staffel. Und
der stumme Tod. Oder
der stumme Tod, genau. Ja. Danke. Und da fangen wir jetzt in 3 Wochen an zu drehen.
Musst du dich drauf vorbereiten? Musst du besonders fit sein, damit du in die Uniform reinpasst oder ins Kostüm?
Nee, erfreulicherweise habe ich die Kostüme, die sind jetzt auch schon über ein Jahr alt, vorgestern in Berlin anprobiert. Es hat alles noch gepasst, da war ich auch, weil ich mir da auch nicht so sicher war.
Was machst du lieber für eine Rolle, zunehmen oder abnehmen?
Ich glaube, ich nehme lieber ab. Ehrlich gesagt, musste ich auch noch nie für eine Rolle zunehmen. Aber das kommt ja noch. Wie Thomas Thieme, mein älterer Schauspielfreund, gesagt hat, musst du mal langsam einen Bauch kriegen, jetzt kommen noch die Charakterrollen.
Oh mein Gott.
Mal sehen, vielleicht kommt das
aber
noch.
Aber das überlege ich eben wirklich. Man hat ja eine bestimmte Vorstellung von dir, wenn man die Augen schließt und an Benno Fürmann denkt. Da denkt man jetzt nicht an wie bei Charlie Hübner, der ein bisschen... fleischiger ist ja in der einen oder anderen Szene. Musst du das jetzt erfüllen und auch halten?
Nö, ich glaube...
Also würdest du jetzt verplauzen? Ja?
Nein, ich glaube, die Rollen, wo das explizit verlangt wurde, Bubi Scholz zum Beispiel, wir haben vorhin drüber geredet,
genau, da hast du.
Die werden ja auch weniger. Ich werde jetzt 47, ich bin so gebaut, wie ich gebaut bin. Ich mache 2-mal die Woche Sport. Früher habe ich teilweise 4-5-mal die Woche Sport gemacht. Und ich sehe so aus, wie ich aussehe. Und ich glaube, meine Eitelkeit führt dazu, dass der Bauch, dass ich darauf achte, dass der flach bleibt, aber ich glaube, ich bin da eh relativ beschenkt. Also ich so viel, wie gesagt, ich mache Sport.
Aber Männer
Sport,
können da vielleicht auch ein bisschen entspannter sein als die weiblichen Kolleginnen. Ja. Gibt es da Stress für die Frauen dann eher?
Für Frauen hast du viel mehr Stress natürlich, weil eine Frau das Gefühl hat, dass sie eine andere Halbwertszeit hat, kriegt sie auch permanent gespiegelt von der Gesellschaft. Und gerade in der Filmbranche oder in der Theaterwelt ist das ja auch so, dass du einfach viel bessere Rollen für Männer hast als für Frauen. Als Frau spielst du meistens die Freundin des Helden und das wird im Alter nicht besser und da hast du natürlich sehr früh dann Schauspielerinnen, die eine eigene Maskenbildnerin haben, weil da genau diese Angst mit einhergeht, nicht mehr hübsch genug zu sein. Und da habe ich als Mann natürlich mehr Glück. Ich
fände es in meinem färben, Alter. Haare transplantieren.
Na, das sind natürlich. Bart färben, die werden
denkst
weniger,
du über sowas nach?
Denke ich nach.
Jetzt kratzt du hinten an der Stelle da, wo du dich eincremen musst.
Denke ich, das ist natürlich psychologisch. Du sprichst was an, ich fasse mir sofort, fühle ich mich ertappt.
Brauchst du ja gar nicht.
Was braucht man, was macht man nicht? Wenn ich nur Handlungen vollführen würde, die ich brauche, wäre ich ein sehr langweiliger, weil ich rationaler ein Mormone wäre ich dann. Aber was ich sagen will, in meinem Alter ist es natürlich dann auch, es sieht auch eitel aus. Wenn ich jetzt 5-mal die Woche Sport machen würde und mir 2 Kilo, 3 Kilo runterziehen würde und ein Sixpack hätte, dann sehe ich aus wie ein Mann, der unheimlich viel Zeit mit sich selber verbringt. Und diese Rollen können spannend sein. In der Regel sind die Rollen, die ich spielen möchte, aber anderer Natur. Mhm.
Aber warum sagst du, es gibt dann weniger Rollen für Männer in deinem Alter? Nee, bei Männern ist doch
bei
das
Männern,
so.
Bei Männern, bei Frauen, habe ich das gesagt?
Nee, bei Frauen.
Dann habe ich mich versprochen. Nee. Für Frauen gibt es allgemein weniger Rollen und im Alter werden die jetzt auch nicht beschenkter. Mhm. Und insofern versuchst du möglichst lange als Frau jung und attraktiv zu sein. So oder so.
Beste Rückenübung noch, wollen wir das noch kurz ansprechen? weil wir es vorhin angedeutet haben, weil du in diesem neuen Film einfach Wahnsinns Rückenmuskulatur hast.
Beste Rückenübung wahrscheinlich wäre...
Keine Liegestütze,
oder? Nee, Kreuzheben.
Kreuzheben, was
ist
das?
Kreuzheben ist, du hast so eine Handelstange vor dir auf dem Boden oder einen Baumstamm und hebst den einfach auf mit einem durchgestreckten Rücken, aus den Knien kommt, gerader Weg nach oben.
Mhm. Ja. Hast du zu Hause Fitnessgeräte oder bist du angemeldet?
Gibt's auch so einen Baumstamm, den hebe ich dann nach dem grünen Tee, hebe ich den immer hoch und runter, während meine Nachbarn applaudieren. Ist geil bei mir zu Hause.
Das lässt du noch filmen und bald alles auf deinem
Social
Media Kanal.
Dann lege ich los. Hört. Auf einmal werde ich alle Kanäle beballern.
Ja, da kann Idias Mbarek und Charlie,
die können
da
alle nach Hause gehen.
Lieber Benno Fürmann, hier im Sonntagstalk müssen wir noch kurz über das Husten reden, weil das besondere Husten spielt ja eine große Rolle in Intrigo, Tod eines Autors. Es gibt ja, wenn man im Theater sitzt, und ich gehe gerne und viel ins Theater, ein ganz unterschiedliches Husten. Dieses
Theaterhusten ist, das hasse ich.
Warum?
Weil es ein Bildungsbürger, ich huste.
Hüstel mal einen Theaterhusten. Es ist so ein bisschen vorwurfsvoll. Ja, so ein bisschen, ich weiß es besser.
Genau. Man möchte mit seinem Husten wahrgenommen werden. Und alles, was übertrieben wahrgenommen werden möchte, ist irgendwie nicht mehr lässig. Und das stört mich an dem einen oder anderen Theaterhusten.
Genau, dann gibt es dieses feuchte, röchelnde Langhusten, was ich so von unten aus der Lunge so hochrollt.
Wo man Dinge hört, die sich bewegen. Was
wo man auch so, ich sehe da so schwarze Punkte, die dann auch wieder an den Lungenflügeln runterrutschen.
Ich sehe andere Farben, aber ich glaube, wir sollten zum nächsten Husten übergehen.
Ja, wir wollen rübergehen zum Husten deiner Frau im Film Intrigo, Tod eines Autors. Das hat sie ja verraten. Das ist ein asthmatisches Husten, richtig? Mhm. Ein um Luft ringen Husten.
Yes. Strange yet feasible to be able to distinguish a specific person's cough among millions of others. Mhm. War der Text dazu.
Mein Gott,
seltsam, aber trotzdem möglich, das Husten einer spezifischen Person unter Millionen von anderen herauszuhören. Weil
könnte
er hört,
ich dich an deinem Husten erkennen, weil das passiert dir ja in der Rolle des David, dass du deine ehemalige Frau, die sich von dir getrennt hat, nach Jahren bei einem Konzert übers Radio am Husten, am asthmatischen Husten,
ich habe sie
Husten
vielleicht ermordet. Ne? Ich manipuliere das Auto.
Nicht so viel.
Ich sehe sie nie wieder. Und weiß nicht, lebt sie oder lebt sie nicht. Und dann sitzt David in so einem ähnlichen Lesesessel, wie ich ihn zu Hause habe, hört, was war das, Haydn, Beethoven, irgendetwas und hört dann einen Husten.
Das Husten.
Und er ist wie elektrisiert, springt auf, geht näher zu den Boxen. Und dann hörte die Sprecherin, dass das eine Aufnahme vom Konzert der so und so vielten Cello, bla bla bla, von dem und dem Komponisten war, in Mardam.
Als Schauspieler auf der Bühne hörst du ja dieses Husten, ne?
Ja.
Das frage ich mich immer, wie es euch dann geht, wenn in der Winterzeit aus unterschiedlichen Winkeln und Rängen euch zugehustet wird, sich dennoch immer wieder auf das zu konzentrieren, was euer Job ist.
Naja, die Kunst, also ich muss dazu sagen, von einem Balkon habe ich nie gespielt, sondern ich habe nach 17 oder 18 Berufsjahren vor der Kamera zum ersten Mal Theater gespielt, weil ich mich dem immer mal stellen wollte. Und das war in einer sehr, sehr großen Halle. Und du bist ja so voll mit dem, was du hast. Und das ist ja, wenn du willst...
Dass du das
auch,
andere ausblenden konntest.
Ja, das ist ja das Zwingende, finde ich, an der Schauspielerei, dass du etwas findest für dich in der Szene, was wichtiger ist als das, was drumherum passiert. Weil da bewegt sich der Beleuchter, der Kameramann gibt dem Assistenten ein Zeichen. Da sind lauter Sachen. Und du musst halt natürlich dranbleiben bei dem, was du willst in der Szene. Ansonsten wirst du verrückt, ja. Natürlich ist das, wenn da zu viel, also was ich nicht mag an modernen Filmsets ist, wenn Leute drumherum die ganze Zeit auf Handys klicken und sich kleine Filmchen zeigen, während du da irgendwie Szene auf Leben und Tod spielst. So, da sind die Momente, wo ich sage,
das
sorry.
Das geht gar nicht.
Können wir uns
wenn
mal fokussieren
Fürmann,
auf was
ja,
hier
das ist ja wie zu Hause
ist.
Auf der Couch, weißt du, es läuft Babylon Berlin und nebenbei du checkst du deine SMS.
Während du so eine Käsestulle isst.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Entweder oder. Eine Runde, um schnell zu entscheiden. Theater oder Kino?
Kino.
Warum?
Weil ich finde, dass Kino die moderne Form von Theater ist und du mit Augen eine Welt erzählen kannst.
Lieber nochmal 26 sein oder lieber jetzt 46?
46. Nee, sonst müsste ich es ja nochmal machen.
Den ganzen Mist nochmal durchleben.
Es gab schöne Momente, aber das Leben kann auch anstrengend sein.
An die Berge fahren oder lieber ans Meer?
Berge.
Klettern oder Joggen?
Klettern.
Eiger Nordwand?
Nee, würde ich mir nicht zutrauen.
Oder
aber
Westflanke?
Ich war eine Zeit lang ganz brauchbar, aber habe alpin jetzt immer nur Mehrseillängen geklettert, aber habe nie wirklich eine große alpine Wand geklettert. Das heißt, ich weiß ein bisschen, was ich tue, würde aber da als erste Wand mir nicht die Nordwand, weil die eine, wie Bergsteiger sagen, eine Dreckswand ist. Da kommt einfach viel Geröll von oben runter und da musst du schon ein bisschen Glück haben, plus wissen, was du tust.
Wenn du reist, mit so einem schicken Rollkoffer oder bist du eher der Sporttaschentyp?
Na, es hängt vom Gewicht ab. Ich habe mich totgelacht über meinen Kumpel Gode, als wir nach Schwarzafrika flogen. Ich komme mit dem Rucksack an, Frankfurt Flughafen, er mit einem Leinenanzug und einem Rollkoffer. Ich so, wo willst du denn hin, bitteschön? Wir fliegen nach Tansania, Mann. Wir leihen uns ein Motorrad und rattern da durch die Gegend. Benno, ich weiß, du würdest das sagen, lass mich mal in meinem Style reisen. Zwei Tage später hat er den Rollkoffer da abgegeben und sich irgendeinen Duffelbag, so eine knautschbare Tasche geholt, die er natürlich viel besser tragen konnte. Ja.
Ganz kurze Antwort zum Schluss, wenn du in Berlin unterwegs bist, U-Bahn oder Rennrad?
Fahrrad gerne. Rennrad ist mir zu weit vorgebeugt, die Haltung. Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad und freue mich jedes Mal, wenn ich es überlebe.
Unser Gespräch heute hast du überstanden und überlebt.
Total gut sogar.
Herzlichen Dank
das war
für dein
Freude.
Kommen und schön, dass du unser Sonntagsgast warst. Alles Gute für dich, lieber Benno.
Für dich auch.
Dankeschön.
Und den Zuhörern auch einen schönen Sonntag.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.